So, jetzt sind wir soweit. Schönen guten Morgen euch allen nochmal. Jetzt warten wir noch, bis das Gebammel aufhört. Gebimmel. Heute ist lang. Wie lange ist es her, dass ihr euch in einer vielleicht mondlosen Nacht, in einer wolkenfreien Nacht mal hingelegt habt, vielleicht auf eine Liege, auf eine Matratze und euch den Sternenhimmel angeschaut habt? Denk mal so, jeder gemacht hat es doch bestimmt schon mal. Aber wie lange ist es her? 4 Tage. Boah, der Romantiker unter uns. Schön. Ich muss sagen, ich habe es früher viel öfters gemacht, ich habe es sehr gerne gemacht und es ist eigentlich schade, dass manchmal so schöne Dinge eigentlich untergehen. Na, wenn man sich wirklich Zeit nimmt für so etwas und sich die Augen dann auch an die Dunkelheit gewöhnen und man zuerst natürlich den Sternenhimmel sieht, so wie man ihn kennt beim oberflächlichen Betrachten, aber die Erfahrung dann zu machen, dass je länger man liegt und sich das Auge an diesen Blick gewöhnt, dass immer mehr leuchtende Punkte erscheinen und dass aus manchen hellen Punkten, die man eigentlich als Punkte gesehen hat, ja, dass man sieht, dahinter verbirgt sich irgendwie mehr. Es sieht aus wie so eine Art Nebel, ein heller Nebel. Mag sein, dass es Sternansammlungen sind, Sternhaufen sind, die man so andeutungsweise auch mit dem bloßen Auge schon erkennen kann. Ich weiß nicht, wie es euch ging, wenn ihr sowas gemacht habt, aber mir ging es so, dass, wenn ich dann so da lag, fast eine Ehrfurcht, manchmal fast sogar ein Gefühl mich überkam des Fallens, des Unbedeutendseins. Was ist mein Leben? Was bin ich? Wer bin ich, wenn ich das da oben sehe, diese Tiefe, diese Weite? Und mit dem Wissen von heute, das wir ja haben, wissen wir annähernd, zumindest mal, wir können es vielleicht in Zahlen ausdrücken, was es heißt, ein Lichtjahr zu beschreiben, ein Lichtjahr zu erfassen. Und wenn man sieht, dass es Millionen von Lichtjahren sind, die dort oben die Entfernungen beschreiben, Staunen, Sprachlosigkeit gegenüber dieser Größe, gegenüber dieser ja vielleicht Unendlichkeit, weil eine Grenze hat man ja noch nicht gefunden, und das Gefühl meiner Unbedeutung, meiner Winzigkeit. Ja, das Wissen von heute. Ich musste mich an eine Passage aus einem Buch erinnern, was ich mal über das Mittelalter gelesen hatte, und ich fand das so süß, so schön, wie die, ich weiß nicht, ob es sich das ganze Mittelalter so durchgezogen hat, aber zumindest mal in einem Teil wurde das Weltall und dieser Blick nach oben so beschrieben und verstanden als eine Art Käseglocke, die über uns ist. Und in dieser Käseglocke, die von uns unten sehr dunkel erscheint, sind Löcher drin. Und das Licht, was wir sehen, fällt aus der himmlischen Welt durch diese Löcher in der Käseglocke auf diese Erde. Das Licht, also was die Menschen damals gesehen haben, deuteten sie so als das Licht, was aus dem Himmel durch diese Löcher in der Käseglocke auf uns herabscheint. Und das fand ich auch ein total schönes Bild. Also warum sind wir nicht dabei geblieben? Gefällt mir wesentlich besser wie die Millionen von Lichtjahren. Wir wissen, dass es leider physikalischer Unsinn ist. Und doch habe ich gedacht, ist jeder Stern, den wir da oben sehen und alles, was uns dort oben erscheint, ja doch ein Zeugnis. Ein Zeugnis unseres Gottes, unseres Schöpfers, unseres Vaters im Himmel, der von sich sagt, dass er jeden dieser Sterne beim Namen nennen kann. Ich möchte noch ein bisschen bei diesem Thema Sterne bleiben, wenn es auch nicht unbedingt mein Thema ist. Ist eher dein Thema, Christian. Aber aus einem bestimmten Grund möchte ich dabei bleiben, weil die Wissenschaftler, Astronomen sagen, dass es in diesem Weltall, was wir ja fleißig am Erforschen und am Erkunden sind, dass es da eine Art Hintergrundstrahlung gibt. Und sie beschreiben es so, wie früher, ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch mit den Fernsehern möglich ist, früher zumindest, als ich klein war, und hatten wir noch die Antenne auf dem Fernsehen stehen. Und wenn sich die verdreht hat, dann hatte man plötzlich nur noch Schnee und Rauschen auf dem Fernsehen. Und sie beschreiben es als dieses alte Rauschen beim Fernseher, wenn alles nur noch am Rauschen ist und am Knistern ist. Und das ist diese Hintergrundstrahlung, die Sie messen können von verschiedensten Bandbreiten von Strahlungen, die man so empfangen kann. Ein Rauschen, ein Zischen, ein was nicht noch alles. Aber in diesem Rauschen, in dieser Hintergrundstrahlung haben die Forscher, ich weiß nicht wann, das die Meldung war von letztem Jahr, aber ich schätze mal, es ist schon ein bisschen älter, weil die Theorie besteht auch schon länger, dass es so etwas geben muss und jetzt scheint man wirklich etwas gefunden zu haben, dass in diesem Rauschen der Hintergrundstrahlung eine Art Signal, bestimmtes Signal gefunden wurde. Die Forscher bezeichnen es als ein Echo, um es irgendwie zu beschreiben, ein Echo, was wirklich durch dieses gigantische Weltall hindurchschwappt. Ich meine, wir kennen ja Echos, vielleicht haben wir es ja auch schon mal ausprobiert, ne? In eine Schlucht reingerufen und wenn man das Glück hat und eine gute Schlucht erwischt, dann hört man nicht nur ein Echo, sondern man hört es vielleicht zwei, dreimal, viermal, wie dieses Echo hin und her schwappt. Und so ein Echo wollen die Forscher wahrgenommen und erkannt haben. Die Forscher deuten es als das Echo des Urknalls. Nun, ich glaube nicht, dass es das Echo des Urknalls ist und lass es mal dahingestellt, von wo dieses Echo kommt. Aber allein dieser Gedanke fasziniert mich schon, dass ein Signal in diesen Weiten des Weltalls festzustellen ist, was alles, was dort oben ist und alle Tiefen durchströmt und hin und her schwappt und durchströmt. Und diese Erkenntnis hat mich auch, oder hat auch Pate gestanden zu der Überschrift über meine Predigt heute. Ich habe sie überschrieben mit: Hörst du das Echo? Hörst du das Echo? Ehrfurcht, Staunen und Sprachlosigkeit durch das Anschauen und Erkennen wunderbarer und großartiger Tiefen und Weiten und auch Zusammenhänge. Ich glaube, diese Stimmung, diese Gefühle, die waren auch in Paulus, als er den Text geschrieben hat, ja den ganzen Brief geschrieben hat, aus dem der Text von heute Morgen kommt. Da heißt es nämlich im Epheserbrief, Kapitel 3, Vers 14, wenn ich mir das alles vor Augen halte, so schreibt er, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Kapitel 3, Vers 14. Wenn ich mir das alles anschaue, kann ich nicht anders als vor dem Vater anbetend niederknien. Ehrfurcht, Staunen und Sprachlosigkeit vor dem, was Paulus gesehen hat. Aber was war es, was Paulus alles vor Augen hatte, was ihn dazu bewog, vor Gott auf die Knie zu gehen und Gott anzubeten? Ich möchte uns als erstes mal so ein paar Verse vorlesen aus dem Kapitel 3 des Epheserbriefes, die Verse 2 bis 5. Da heißt es, hier aus der Neuen Genfer Übersetzung, da schreibt er den Ephesern: Oder habt ihr etwa nicht von dem Plan gehört, den Gott im Hinblick auf euch gefasst und dessen Durchführung er mir in seiner Gnade anvertraut hat? Es handelt sich bei diesem Plan um ein Geheimnis, dessen Inhalt Gott mir durch eine Offenbarung enthüllt hat. Ich habe weiter oben schon kurz davon geschrieben. Beim Lesen dieses Briefes könnt ihr erkennen, dass ich weiß, wovon ich rede, wenn ich vom Geheimnis Christi spreche. Den Menschen früherer Generationen hatte Gott keinen Einblick in dieses Geheimnis gegeben. Doch jetzt hat er es den von ihm erwählten Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart. Na, merkt ihr? Plan, Geheimnis, Offenbarung. Er spricht von einem Plan, in den er Einblick gewährt bekam, der für viele, für fast alle Menschen bis dahin ein Geheimnis war. Mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, von der wir ja eigentlich letzte Woche kommen, wir haben ja Pfingsten hinter uns, begann ja im biblischen Zeitplan, im biblischen Fahrplan ein neues Zeitalter, ein neuer Abschnitt, ein neuer Schritt im Heilsplan Gottes mit dieser Welt. Das Zeitalter der Gemeinde, so nennt man es, ist angebrochen. Mit dem Heiligen Geist entstand sozusagen die Gemeinde. Das vorige Zeitalter, das Zeitalter des mosaischen Gesetzes, wurde abgelöst und wurde erfüllt durch das Kommen unseres Herrn Jesus Christus. Und sein Kommen war und ist und wird ewig sein der Höhepunkt im Plan Gottes mit dieser Welt. Sein Leben, sein Sterben, seine Auferstehung und seine Intronisierung, sein Setzen auf den Thron Gottes als Siegel all dessen, was er getan hat, seine Machtübernahme ist das Zentrum und wird es in Ewigkeit sein, unserer Beziehung zu Gott. Und dieses neue Zeitalter hatte natürlich auch neue Ordnungen und neue Inhalte. Und diese gab Gott durch Offenbarung weiter. Die Apostel und Propheten und besonders Paulus bekamen Einblicke in diesen Ratschluss Gottes und dieses neue Zeitalter. Und was ich jetzt hier so locker von mir gebe, es ist wie so oft, wenn wir uns über biblische, über geistliche Wahrheiten unterhalten. Ich weiß gar nicht, ob wir uns das vorstellen können, was das bedeutet, was das für Paulus bedeutet hat. Plötzlich einen Einblick in den Getriebekasten der Welt zu bekommen. Ich meine, wenn wir das Fernsehen anschalten, dann sehen wir den Jauch und die Maischberger und den Lanz, wie sie kluge Köpfe unseres Zeitalters um sich scharen und sich über Probleme um die Welt, um Probleme in dieser Welt, ja, in unserer Gegenwart unterhalten, wie sie nach Lösungen suchen, wie sie versuchen, das Leben zu beschreiben, zu begreifen, das Leben ja, zu erklären und Wege zu finden, die für uns gut sind. Und wir merken, wenn wir diesen Talkshows zugucken, dass im Grunde genommen keiner den Plan im Sack hat. Es wird viel Gutes gesagt, aber oft kriegen sie sich in die Haare und keiner weiß so richtig Bescheid. Und sie halten sich nur über einen kleinen, winzigen Ausschnitt, nämlich unsere Gegenwart. Paulus bekommt einen Blick, der zeitüberschreitend ist, der Jahrtausende überschreitend ist, ja, der selbst unsere Zeit verlässt. Könnt ihr euch das vorstellen? Einen Blick, der Zeit, die Zeitrechnung verlässt, weil er bis in die Ewigkeit hineinschauen darf. Der sieht, welche Bewegungen und Veränderungen in der Welt vorgehen und welche Kraft hinter diesen Bewegungen und Veränderungen steht und wie Gott das alles vorhat und tun wird. Der erkennen darf, welch großartiger Plan über dem Leben eines jeden Menschen steht. Eines Planes, der auch über unserem Leben steht, der auch über deinem Leben steht. Und der sehen darf, dass eine Person, ja, dass eine Person im Zentrum all dieses wunderbaren Planes Gottes steht. Es ist die Person Jesus Christus. Ich möchte einige Dinge von den Dingen jetzt aufzählen, wo Paulus geschrieben hat, dass er sie im Brief vorher kurz beschrieben hat. Und die uns eine Ahnung davon geben, was es bedeutet, so einen Blick in den Plan Gottes zu bekommen. Da heißt es im Epheserbrief Kapitel 1, Vers 3, da fängt er nämlich an, diesen Reichtum zu beschreiben, den Einblick in diesen Plan zu bekommen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wir, die Gläubigen, du, der heute Morgen hier sitzt, das hat Paulus gezeigt bekommen. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Was bedeutet das? Ne, manchmal sind diese Formulierungen ja schon so eingängig bei uns, dass es uns manchmal schwerfällt, uns noch Gedanken darüber zu machen. Es bedeutet, dass wir Anteil bekommen haben am Reichtum der himmlischen Welt, Zugang bekommen haben zu den Schatzkammern Gottes. Und das ist nicht das Bild einer Fleischtheke im Supermarkt, wo es früher, ich glaube, jetzt gibt es das gar nicht mehr mit diesen Märkchen ziehen, ich habe es schon lange nicht mehr gesehen, aber wir kennen das noch alle, wo wir an der Fleischtheke Märkchen ziehen mussten, damit man weiß, wann man dran ist, wenn man eine Schlange davor stand. Dieses Bild wird nicht hier verwandt. Hier heißt es, wir sind gesegnet. Und nicht irgendwann, wenn deine Marke aufgerufen wird im Laufe deines Lebens, irgendwann in 5, 7, 10, 12, 30 Jahren, erscheint die Nummer 312, nämlich meine. Ah, jetzt bin ich dran. Nein, wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. In Jesus hat Gott alles Gute über uns ausgesprochen. Mit allem Segen hat uns Gott gesegnet und aller Segen soll auch wirksam werden. Gott segnet und wenn er segnet, segnet er nie in der Theorie. Er segnet nie im Sinne einer Riester-Rente nach dem Motto, irgendwann einmal wirst du im Ruhestand all das Gute auch zu erfassen bekommen, was ich über dich ausgesprochen habe. Gott segnet immer, damit sein Segen auch in die Wirklichkeit hineinwächst. Es ist kein stilles und ruhendes Kapital. Wir sind gesegnet. Natürlich könnte ich jetzt diese wunderschöne Wahrheit, die eigentlich herrlich ist, so im Raum stehen lassen und sagen, ich könnte zum nächsten Punkt weitergehen. Aber natürlich, wenn ich so eine Aussage mache, kommt vielleicht auch in euch in diesem Augenblick natürlich die Frage, warum erleben wir vielleicht nur mäßig, nur wenig von diesem Reichtum? Wir singen immer wieder mit Inbrunst solche Lieder wie Sieh an, unser dürres Land. Wenn es denn wirklich dürr ist und auf der anderen Seite kommt so eine Aussage, da stimmt doch etwas nicht, da kann doch etwas nicht stimmen. Ich möchte an dieser Stelle nur einen Gedanken weitergeben, nur einen kurzen Gedanken von vielen möglichen Gedanken. Und ja, nicht nur möglichen Gedanken, sondern von wirklich vielen Erklärungen, die uns Gottes Wort dazu gibt. Wir als seine Kinder, Menschen aus Fleisch und Blut, denke ich, wir müssen es erst lernen in unserem Leben, mit der geistlichen Realität, auch mit Gottes Segen richtig umzugehen. Die geistliche Welt ist von Natur aus nicht unsere Welt. Geistlicher Segen ist immer in Übereinstimmung mit Gottes Wesen zu sehen. Aus Gottes Wesen heraus fließt und kommt dieser Segen in unser Leben hinein. Wir erkennen und schauen und begreifen geistlichen Segen in dem Maße, wie wir Gott kennenlernen, wie wir ihn schauen, wie wir ihn begreifen. Von daher wünschen wir uns manchmal als Menschen Segen, der unserer alten menschlichen Natur entspricht. Weil das unsere Welt ist, aus der wir kommen. Und erkennen von Gott gegebenen Segen nicht, weil unser Blick zu oder vielleicht auch noch zu menschlich ist. Und diese Schule, dieses Lernen, Gott zu erkennen, Gott besser kennenzulernen, ihm näher zu kommen, ist eine Schule, die, und das wissen wir alle, wirklich viel Zeit braucht. Und deswegen braucht es auch oft in unserem Leben viel Zeit, um die Dinge zu erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Gott hat auf diesem Weg manchmal unheimlich viel Zeit. Manchmal braucht es wirklich lange Jahre, bis manche Segnungen in unserem Leben wirklich zu dem werden, was sie sein sollen. Aber sie brauchen auch diese Zeit, weil wir diese Zeit brauchen, um Gott zu erkennen, um Gott zu begreifen. Mose war 40 Jahre strafversetzt, wird man meinen können, in die Wüste zum Schafehüten. 40 Jahre, wo wir denken, Mensch, um demütig zu werden, hätten es doch auch 10 getan. Gott hat manchmal lange Zeit. Paulus war circa 13 Jahre aus dem Geschäft, als er Christus kennenlernte, bevor er wiedergerufen wurde. Das Volk Israel war 400 Jahre in der Gefangenschaft in Ägypten. 400 Jahre. Wie viele Menschen sind da geboren und gestorben? Und wir wissen heute, dass diese Zeit im Grunde genommen, oder wir meinen als Menschen sagen zu können, dass diese Zeit doch eigentlich viel kürzer hätte sein können, um das zu lernen, was es heißt, unter der Knechtschaft zu sein. Das Zeit des Gesetzes, das Zeit des mosaischen Gesetzes hat circa 1200 Jahre gedauert, denke ich, ne? Von Mose, ich glaube 1200 Jahre vor Christus, 1000 oder 1200 Jahre hat es gedauert. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Sinn des Gesetzes war, für uns ein Zuchtmeister, ein Lehrer, ein Pädagoge auf Christus hinzuwerden. Dass wir merken, wir können diesem Gesetz Gottes nicht treu sein. Hätte das nicht auch viel schneller sein können? Wir merken an diesen Dingen, dass Gott manchmal einen ganz anderen Blick auf geistliche Realitäten hat, wie wir es haben. Und wir selbst als Gemeinde sind nun schon 2000 Jahre in diesem Zeitalter, von dem schon die erste Generation, die Apostel, noch meinten, dass sie zu ihren Lebzeiten beendet würde. Und wir sind schon seit 2000 Jahren in diesem Zeitalter. Gott hat einen komplett anderen Blick auf geistliche Realitäten und Zusammenhänge wie wir. Und da heißt es, zu lernen. Auch in unserem Leben zu lernen. Als ich den Führerschein machte damals, und das ist vielleicht noch deswegen so hängen geblieben, weil ich dann natürlich viel bewusster Auto gefahren bin wie noch heute und habe manchmal Autos gesehen, damals mit so einem Aufkleber, den ich schon damals doof fand. I love Genuss sofort. Ich liebe den jetzigen sofortigen Genuss, hieß es. Und das sind wir, so sind wir geprägt und so sind wir gestrickt. Wir lieben den sofortigen Genuss. Und da müssen wir oft lernen, was es heißt, auf Gott zu warten. Wir sind gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Ein zweiter Gedanke, wie es hier steht, Vers 4. So wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Gott hat uns erwählt und vorherbestimmt vor Grundlegung der Welt. Vielleicht können wir an diesem Punkt noch ein bisschen mehr begreifen, was es heißt für Paulus, diesen Blick gewährt zu bekommen, aus der Zeit heraus sogar vor Grundlegung der Welt, öffnet ihm Gott einen Blick. Und er sieht, dass du, der du heute Morgen hier sitzt und dich sein Kind nennen darfst, dass Gott dich vor Grundlegung der Welt vorherbestimmt und auserwählt hat. Ist das nicht fantastisch? Dass es kein Zufall ist, dass du in der Gemeinde bist, in der weltweiten Gemeinde und auch heute Morgen hier. Wozu hat uns Gott erwählt? Dass wir heilig und tadellos als Söhne und Töchter Gottes leben sollen. Söhne und Töchter. Theologen reden an dieser Stelle so gerne von einer Stellung, in die wir hineinversetzt worden sind. So Theologenbücher. Im Moment bin ich eins am Lesen und denke manchmal, wie kompliziert kann man dieses Leben mit Gott beschreiben? Theologen können das manchmal. Eine Stellung, ein Status, den wir bekommen haben als Söhne und Töchter. Es ist wahr, es ist richtig, es ist komplett die Wahrheit, aber es ist doch nur die halbe Wahrheit. Gott sitzt nicht emotionslos in der Regierungszentrale im Himmel und schaut gelangweilt auf uns Menschen herab und fügt Wahrheiten zusammen, wie man ein Puzzlespiel zusammenfügt. Wir als Menschen, wir sehnen uns doch untereinander und wünschen uns auch voneinander Liebe und Wärme und Geborgenheit und manchmal auch Romantik, ja Beziehung zu erleben. Gottes Liebe, meinen wir dagegen manchmal, ist himmlisch, ist heilig und muss daher anders sein, wie das, was wir uns wünschen. Aber ich bin davon überzeugt, dass vieles Gute, das wir uns untereinander und voneinander wünschen, dass die tiefste Sehnsucht in uns nichts anderes ist als ein Widerschein und eine verblassende Reflexion dessen, was Gott in uns hineingelegt hat. Denn wir sind ja nach seinem Bild erschaffen. Und wenn wir so sind, wie wir sind, und wir diese tiefste Sehnsucht in uns spüren, dann ist es letztendlich die tiefste Sehnsucht des Wesens Gottes, der sich nach Beziehung sehnt, der ein Gott der Beziehung ist. In sich selbst ein dreieiniger Gott und ein Gott der Beziehung zu uns. Und wenn wir Menschen noch innerlich und äußerlich verdorben und zerstört sind, so merken wir dennoch, was wir hätten sein sollen an dem, was wir an Sehnsucht und an Wollen in uns spüren. Damals, wie ich in Amerika war, da habe ich in einem Wald ein Auto gesehen und ich glaube, das war das verrostetste Auto, was ich je gesehen habe. Es war komplett braun, es war verbeult, es war zerdellert, es war schon halb in den Boden eingesackt, aber es war immer noch komplett und im ersten Blick als ein Auto zu erkennen. Und so sind auch wir Menschen. Wir sind verbeult, verrostet und komplett aus dem Ruder gelaufen. Und doch merken wir, dass wir nach dem Bild Gottes geschaffen sind, durch die Sehnsucht in uns. Und lass uns Gott nicht so kompliziert machen, indem wir ihn als so anders darstellen. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Nicht lange her, da musste ich einem unserer Kinder eine relativ Mike, bist nicht der Einzige. Eine relativ schlechte Nachricht geben. Und ich habe gemerkt in dieser Situation, was es heißt, Vater von einem Kind zu sein. Und wenn wir schon, die wir böse sind, so sagt es Gott, wenn wir Menschen, die wir böse sind, die wir im Grunde genommen zerstört sind, die wir verrostet und verbeult sind, ja, wenn wir schon zur Beziehung, zur Liebe fähig sind, wie viel mehr wird der Vater im Himmel uns lieben? Wie sehr wird er dich und mich lieben und Beziehung zu mir wünschen? Der himmlische Vater hat dich als Sohn und Tochter vor Grundlegung der Welt erwählt, vorherbestimmt dazu, ihm gleich zu sein, heißt es da. Diese Berufung steht über deinem Leben. Über deinem Leben. Und genauso wie es mich ärgert, frustriert, ja demütigt, Dinge, Schwachheiten im Leben unserer Kinder zu sehen, weil ich diese Schwachheiten so dermaßen gut kenne, weil ich manchmal denke, ich habe dieses Gen 1:1 weitergegeben. Aber so sehr freut es mich auch, Dinge im Leben unserer Kinder zu sehen, von denen ich denke, die stammen auch von mir und die würde ich als gute Dinge bezeichnen. Du bist vorherbestimmt, auserwählt, um heilig und tadellos zu sein. Das sind die Eigenschaften deines Vaters und er freut sich darüber, wenn er diese Dinge in deinem Leben sieht. Er freut sich, wie ein Vater sich über ein Kind freut. Ein dritter Gedanke, Kapitel 1, Vers 7. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehung nach dem Reichtum seiner Gnade. Paulus wurde gezeigt, dass wir in Christus die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden in seinem Blut. Durch sein Sterben hat er ein vollkommenes Werk vollbracht, so schreibt Paulus. Ich habe mich an meine, beziehungsweise an unsere Wohnzimmertür erinnert, eine ziemlich breite, fette Tür, also gar keine Normtüre. Richtig dicker Schwaden ist das, auch ziemlich schwer. Und trotzdem, obwohl diese Tür so groß und dick ist, hängt sie an zwei kleinen stabilen Scharnieren. Und so ähnlich beschreibt es Paulus hier. All diese wunderbaren, großen Pläne, Gedanken, Werke Gottes sind aufgehängt in diesem Scharnier. Jesus hat ein vollkommenes Werk vollbracht. Alle guten Gedanken und Pläne Gottes für uns gründen auf das, was Jesus am Kreuz für diese Welt getan hat. Sein Leben, wie ich es am Anfang sagte, sein Sterben, seine Auferstehung, seine Thronbesteigung zu Rechten des Vaters ist und bleibt das ewige Zentrum unserer Beziehung zu Gott. Paulus, so haben wir eben gesehen, durfte sehen, was es heißt, einen Blick vor Grundlegung der Welt hineinzuschauen und da einen Blick hineinzuwerfen. Aber Gott gewährt ihm einen Blick, der noch weitaus größer ist. Jetzt in seinem nächsten Gedanken geht er sogar bis ans Ende aller Zeiten. Jetzt nimmt ihn Gott mit in die Erfüllung der Zeiten. Epheser 1, Vers 9. Da heißt es, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in sich selbst, für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Alles zusammenzufassen, das, was im Himmel ist und das, was auf Erden ist, zusammenzufassen in Christus. Ich zum dritten Mal sage ich, können wir begreifen, was es bedeutet, wenn ein Mensch plötzlich so etwas gezeigt bekommt? Für uns ist das so selbstverständlich, weil es geschrieben steht. Aber für Paulus war es, pow, unglaublich. Ich glaube, der Kerl hatte Gänsehaut ohne Ende, wie Gott zu ihm gesprochen hat. Und das ist wiederum so gewaltig, dass es schwerfällt, etwas dazu zu sagen, was nicht irgendwie lächerlich wirkt oder so ein bisschen wie Science Fiction sich anhört, was hier am Ende der Zeiten geschehen soll. In Jesus heißt es hier, in ihm und durch ihn kommen diese zwei Welten zusammen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich schaue gerne durch diese Fenster in der Bibel, die Gott einige wenige kleine Bullaugen dort hineingesetzt hat und in die wir hindurchschauen dürfen, in diese unsichtbare, auch zukünftige Welt. Was man da sieht und zu sehen bekommt, ist wirklich eine andere, eine fremde Welt. Wenn ich an Hesekiel denke und seine Beschreibung dieser Erscheinung Gottes, dieses Thrones, und er kommt gar nicht raus aus, es sieht aus wie und so ähnlich wie und er kann es gar nicht beschreiben, was er da sieht. Und es ist wirklich so fremd, dass Erich von Däniken, ich weiß nicht, die Älteren werden ihn vielleicht noch kennen, so ein deutscher Visionär und Denker, dieses Gebilde, was Hesekiel beschreibt, als ein Raumschiff definiert und den Herrn als Kommandant dieses Raumschiffs. Und ich meine, es ist gar nicht so weit hergeholt, wenn man sich das mal von den Augen ansieht. Es ist wirklich so fremdartig. Uns werden an anderer Stelle Engel mit drei Flügelpaaren beschrieben, die den ganzen Tag vor dem Thron Gottes stehen und ihn mit heilig, heilig, heilig loben und dabei ihre mit einem Flügelpaar fliegen, mit einem bedecken sie ihre Füße, mit dem anderen ihr Angesicht vor der Heiligkeit Gottes. Wir hören etwas von einem unzugänglichen Licht. Wir lesen von goldenen Straßen in einer Stadt, die der Paulus Betonbauer nie so gebaut hätte, weil sie einfach allem widerspricht, was wir bauen würden. Aber das, was Paulus hier gezeigt bekommt, dass diese fremdartige himmlische Welt sich eines Tages in Jesus komplett vereinen wird, zusammengehen wird, verschmelzen wird mit unserer Welt als erlöste Menschen, aus der wir kommen. Das ist unsere, das ist deine Zukunft als Kind Gottes. Das wartet auf dich. Das wirst du eines Tages erleben. Wahnsinn. Das ist dein Erbe als Kind Gottes. Und noch ein letzter Gedanke. Eigentlich hätte ich noch mehr, aber die Zeit rennt heute verrückt. In Vers 11. Ich habe gerade gesagt, es ist unser Erbe als Christ, als Kind Gottes. Und das ist das, was Paulus als nächstes sieht. Denn Paulus sieht weiterhin, dass Gott uns als Erben eingesetzt hat. Wir haben ein Erbteil bekommen, Kapitel 1, Vers 11. Und in ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorherbestimmt waren nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens wirkt, damit wir zum Preise seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben. Ich lese jetzt einfach mal weiter, Vers 13 und 14 noch mit dabei. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Der ist das Unterpfand unseres Erbes auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Ein Erbe zu Lebzeiten des Vererbers, des Gönners. Ein König, der sein Reich aufgerichtet hat, gibt Verantwortung und Anteil in die Hände derer, die ihn lieben. Das ist wiederum so ein wunderbarer Blick auf das, was auf uns wartet. Wir werden Gottes Reich in seinem Sinne ausgestalten. Wir werden es verwalten, wir werden es beleben. Das geht sogar so weit, dass an anderer Stelle heißt, dass wir sogar gefallene Engel, also von Gott abgefallene Bewohner dieser Himmelswelt eines Tages richten werden. Und ich muss sagen, wie auch eben, es fällt mir schwer, diesen Gedanken wirklich weiter auszukleiden, weil ich es wirklich nicht weiß, was es heißt, im Himmel einmal dieses volle Erbe zu empfangen und was es ganz praktisch für mein Leben später heißen wird. Ich weiß nur, was es nicht bedeutet Und ich denke, eins der falschesten Bilder ist diese Parodie, die vielleicht auch einige von euch kennen, diese Parodie vom Himmel, und die heißt Ein Bayer im Himmel. So ein witziges Ding eigentlich, wo ein Bayer im Biergarten sitzt und glücklich seine Schweinshaxen isst und sein Maß Bier trinkt. Und eines Tages stirbt er halt und kommt in den Himmel. Und jetzt sitzt er in einem viel zu kurzen weißen Gewand auf einer Wolke mit einer Harfe in der Hand und zupft lustlos und gelangweilt und singt dabei Luja, Luja, Soggi, den ganzen Tag. Und irgendwann hat Gott Erbarmen über ihn und schickt ihn wieder zurück. Und da sitzt er wieder glücklich in seinem Biergarten und ist wieder der liebe, glückliche Bayer. Mit der Aussage, der Himmel ist doch, die Erde ist doch der bessere Himmel. Und ich glaube, es ist nichts so falsch wie an diesem Bild. Aber ich glaube auch sagen zu können, dass der Himmel nicht ein ewig währender Lobpreisgottesdienst ist. Diese Vorstellung hatte ich längere Zeit und ich habe immer gedacht, das halte ich gar nicht aus. Aber wenn ich mir das so richtig überlege, hat Gott in 6 Tagen die Erde geschaffen. Und einen Tag ruhte er. Und das ist ein Verhältnis von 6:1. Gott ist ein Schaffender, ein Kreativer, ein wirkender Gott. Und wir selbst merken ja, wir, die wir nach seinem Bild geschaffen sind, wie gut uns die Arbeit tut. Und dass die meisten Menschen eigentlich nicht gut mit Arbeitslosigkeit zurechtkommen. Ich glaube, dass der Himmel voll von Verantwortung und wunderbare Aufgabe für uns ist. Und für dieses Erbe hat sich Gott verbürgt. Er hat schon ein Teilerbe ausgeschüttet, eine Anzahlung geleistet, ein Unterpfand gegeben, ein Vorgeschmack auf unser himmlisches Erbe. Und das ist, wie hier beschrieben, der Heilige Geist. Und diesen Punkt spare ich mir jetzt mal und verweise dann auf die Predigt von letzter Woche von Patti Wolf, die uns als ein Mensch, der in der Kraft dieses Geistes wirkt, die uns mit hineingenommen hat. Und an diesem Punkt möchte ich euch ermutigen, euch das nochmal anzuhören, was ein Mensch zu sagen hat, der diese Kraft, dieses Erbe erlebt, in einem Vorgeschmack. Wenn ich all das, so schreibt Paulus, wenn ich mir all das vor Augen halte, dann kann ich nicht anders als anbetend vor dem Vater niederzuknien. Dann kann ich nicht anders als vor dem Vater niederzuknien. Paulus durfte, im Bild der Einleitung zu sprechen, in einer sternklaren Nacht in den geistlichen Himmel schauen. Was er dort gesehen hat, waren Sterne, Lichtblicke, waren Dinge, die ihm immer deutlicher wurden. Immer tiefer darf sein Blick hineinschauen in die Gedanken und Pläne Gottes. Aber dann nimmt er wahr, dass alles, was er sieht, durchstrahlt und durchzogen und durchströmt wird von einem Echo. So wie ich eben beschrieben habe, wie auch unser Weltall von einem Echo durchströmt wird. Wie dieses Echo, das die Wissenschaftler im All wahrnehmen und das ganze All durchschwappt, werden alle Offenbarungen Gottes, all das, was er so an Fakten offenbart bekommt, ja durchströmt und durchzogen von einer tiefen Wahrheit. Und dieses Echo fasst er in seinem Gebet zusammen. Denn nachdem er zur Anbetung gekommen ist, da kann sein Mund nicht ruhig bleiben und er fängt an, für die Epheser damals, aber ich glaube auch für uns heute zu beten. Damit wir dieses Echo, diese Kraft, die all das, was Bestandteil des göttlichen Heilsplans ist, was alles durchströmt und bewegt, damit wir, die Epheser damals, die Gläubigen damals, damit wir heute davon wirklich ergriffen werden und gehalten werden und es begreifen, welche Motivation, welche Intention, welcher Beweggrund und welches Herz Gott bei all dem hatte, uns das zu schenken. Und dieses Gebet, mit diesem Gebet möchte ich auch schließen. Wir finden es im Epheserbrief, Kapitel 3, die Verse 17 bis 19. Da wird dieses Echo, diese Welle, all das, was all diese Dinge trägt, uns ans Herz gelegt. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in all ihren Dimensionen zu erfassen, in ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht, und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Merken wir? Es sind nicht die Fakten, es sind nicht der Glanz der Sterne an sich, die uns nur zur Begeisterung und zur Hingabe leiten sollen. Dieser Plan Gottes ist unglaublich und wunderschön. Aber das Schönste ist, dass Gott das alles aus einer tiefen, unbegreiflichen und nur zu erfahrenen Liebe getan hat. Und all das, was er uns schenkt, was er vor Zeiten für uns getan hat, was er am Ende der Zeiten tun wird, das alles tut er, weil er dich abgrundtief liebt. Amen.